Das war eine krasse Überschrift, die ich in dieser Woche gelesen habe, und zwar im Tagesspiegel. Deutschland nimmt Abschied von Gott. Kirchenaustritte in Deutschland sind auf einem historischen Höchststand. Mehr als 500.000 Katholiken und Protestanten sind im letzten Jahr 2019 ausgetreten. Viele machen die Missbrauchsskandale dafür verantwortlich und aber auch die Erosion der persönlichen Kirchenanbindung. Auch wenn wir als Kirche nicht zu den klassischen Volkskirchen gehören, so sind es doch unsere Schwestern und Brüder, und es geht auch uns als Kirchen, als Freikirchen etwas an, was dort in den Medien und in den Zeitungen so geschrieben wurde. Die Frage ist, wofür braucht es eigentlich Kirche? Es war ja nicht nur der Missbrauchsskandal, der zu diesem Exodus führte, sondern auch jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise wird in die Kirche vorgeworfen, dass die ja doch relativ farblos sei. Und naja, wofür braucht es Gemeinde? Und wenn ich jetzt heute über Kirche und über Gemeinde spreche, dann sind dieses beides Begriffe, die man austauschen kann. Ich benutze sie austauschbar. Ich weiß, dass man sich auch darüber streiten kann, aber ich spreche Kirche und Gemeinde in dieser Predigtreihe als austauschbare Begriffe. In den letzten 3 Monaten haben sich neue Gewohnheiten etabliert. Da ist man sonntags nicht mehr in der Gemeinde. Da sitzt man beim Frühstück. Und ja, ich habe in dieser Woche mit einem befreundeten Pastor gesprochen, einem Kollegen auch einer Freikirche, und er sagte, mal sehen, wer nach der Corona-Krise überhaupt noch wieder zur Gemeinde kommt. Wer ist dann überhaupt noch dabei? Wer kommt denn hier wieder in diese heiligen Hallen? Und da sagt vielleicht der eine oder andere, ich merke jetzt in dieser Krise, dass ich überhaupt keine tragfähigen Beziehungen in der Gemeinde gelebt habe. Da ist gar keiner da, der mal bei ihnen anruft. Ich weiß auch gar nicht, wen ich so recht anrufen soll. Und ich bin vielleicht sowieso enttäuscht von Kirche. Ich bin enttäuscht von Christen. Kirche ist sowieso irrelevant für mein Leben. Ich kann auch ganz gut ohne Kirche leben. Und es ist nicht immer ganz klar, ob man die Institution meint oder die Gemeinschaft von Gläubigen. Es lohnt sich meines Erachtens auf alle Fälle, diese Fragen, diesen Zweifel ernst zu nehmen und nicht im Sinne eines intellektuellen Austausches, sondern sich die Frage zu stellen, wo ist da vielleicht eine göttliche Realität hinter all diesen Fragen? Kann es sein, dass Gott uns heute als Kirche diese Frage stellt, wofür seid ihr eigentlich noch da? Ich habe als Jugendlicher auch so eine Phase gehabt, wo ich keinen Bock mehr auf Kirche hatte. Keinen Bock mehr auf Gemeinde. Ich war enttäuscht von Christen. Und hatte damit abgeschlossen, bis ich eine Begegnung mit Jesus hatte. Eine innere Begegnung, eine Herzensbegegnung mit diesem unsichtbaren Gott, aber der noch sichtbar mit den Augen des Herzens. Und wo du merkst, Mann, Gott ist eine Realität, er lebt und er liebt mich und er fragt mich, willst du wieder in meiner Gemeinde dabei sein? Willst du mir dienen in deiner Gemeinde? Das war ein Unterschied. Auf Jesus hin ausgerichtet zu sein. Wie kann das passieren? Wie kann diese Ausrichtung passieren? Wie können wir wieder neu aufwachen? Wie können wir wieder neu aufbrechen? Wie kann das geschehen? Meines Erachtens braucht Kirche immer wieder diese Neuausrichtung. Und wir können diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben, vielleicht nutzen, um uns diese Fragen wieder gefallen zu lassen. Auch gerade, wenn uns das die weltliche Presse stellt. Deutschland hat Gott verloren oder wie auch immer das dort hieß. Es braucht eine Neuausrichtung. In Hesekiel 2, Vers 2 heißt es, als er zu mir redete, und als Gott gemeint, kam Geist in mich und er stellte mich auf meine Füße. Da wird etwas neu belebt. Er kam, Geist Gottes kam in mich hinein und ich wurde wieder auf die Füße gestellt. Karl Barth, der große Theologe des letzten Jahrhunderts, hat relativ am Ende seines Lebens gesagt, ich denke, wir alle in allen Konfessionen und Kirchen haben es dringend nötig, den Heiligen Geist viel ernster zu nehmen, als es in der Regel geschieht. Alles, was von Gott dem Vater und Gott dem Sohn zu glauben, zu denken und zu sagen ist, wäre in seiner Grundlegung durch Gott den Heiligen Geist als das Band des Friedens zwischen dem Vater und dem Sohn aufzuzeigen und zu beleuchten. So hat es Karl Barth ausgedrückt. Der hat sich sehr stark immer wieder christologisch geäußert, immer wieder christozentrisch geäußert, immer wieder auf Jesus Christus. Und er sagt, am Ende seines Lebens, Eigentlich müssten wir alles, was es über Gott zu sagen gibt, neu denken aus der Perspektive des Heiligen Geistes. Da ist für uns als Christen die Chance zu einem Neuanfang, zu einem Aufwachen, zu einem aufgerüttelt werden. Das ist durch die Kirchengeschichte immer wieder passiert. Meine Hypothese ist also die, Gott steckt hinter diesen Fragen. Gott selbst ist mit dem Status quo nicht einverstanden. Und ich habe eine sehr herausfordernde These. Viele Kritiker der Kirche stehen auf der Seite Gottes eigentlich. Und viele Fromme stehen nicht auf der Seite Gottes. Das war ja schon bei dem Propheten Jona im Alten Testament so. Jona hat sich von Gott entfernt. Jona hat sich von Gott, ist vor Gott geflohen, nach Tarsus hinunter, in ein Schiff, ganz nach unten. Und dann kommt ein Sturm und die Heiden auf dem Schiff, die fragen ihn. Und Gott spricht durch diese Heiden zu Jona. Was machst du hier eigentlich? Wer bist du eigentlich? Und Jona merkt, ich werde angesprochen. Ich werde meinem Inneren angesprochen. Und das meine ich. Ich meine jetzt nicht, dass wir auf andere Kirchen zeigen und sagen, was die alles falsch gemacht haben. Und es steht mir auch nicht zu, die anderen Kirchen zu kritisieren, sondern es geht mir darum, zu fragen, was können wir tun? Wie können wir als Kirche uns neu ausrichten? Kirche muss das Wesen von Jesus in dieser Welt widerspiegeln. Das ist die Aufgabe von Kirche. Kirche muss vom Leben in der Kraft des Heiligen Geistes ausgehend gelebt werden, sonst ist es nicht Kirche Gottes. Sonst ist es einfach nur ein frommer Club. Und das ist sehr persönlich. Es ist sehr persönlich, wo wir persönlich gefragt sind, wir als Teil einer Gemeinschaft, als Teil einer Gruppe von Menschen, die Christus herausgerufen hat, aus dieser Welt, seinen Leib darzustellen. Und wie fülle ich meinen Platz, meinen Ort in diesem Leib aus? Das ist die konkrete Frage. Das ist unsere Frage als Gemeinde. Sind wir Leib Christi hier in Oldenburg? Sind wir Leib Christi für die Menschen um uns herum? Nehmen wir unseren Platz ein? Als Leib Christi. Und der Kerngedanke der neuen Predigtreihe geht davon aus, dass wir als Gemeinde in der Gefahr stehen, als Christen in der Gefahr stehen, immer wieder von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Im Galaterbrief sagt Paulus den Galatern in Kapitel 5, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Das ist das, was Paulus sagt. Es gibt also zwei Zustände für den Christen, in denen du leben kannst. Der eine ist der, du wandelst im Geist. Und der andere kann sein, du wandelst im Fleisch. Und Paulus sagt nicht, das war früher mal so, damals, als das alles noch so unchristlich war in meinem Leben. Sondern Paulus sagt, es ist Präsens, es ist jetzt. Jetzt sollt ihr im Heiligen Geist wandeln. Die Galater standen ja ganz präsent dafür, dass sie eben nicht mehr im Heiligen Geist gelebt haben. Dort haben ihr Lehren und merkwürdige Zustände Raum gegriffen. Und das ist auch eine Gefahr für uns heute. Die Zustände des Herzens werden sichtbar, sagt Paulus. Und er benutzt dieses unglaublich schöne Bild von einer Frucht. Wenn du vor einem Baum stehst, und sagst, Mensch, sind das tolle Kirschen, jetzt ist ja gerade Kirschenzeit. Das sind so leckere Kirschen und du nimmst dir so eine Kirsche und beißt hinein und sagst, boah, ist die lecker. Und dann läufst du ein bisschen weiter und siehst auch etwas, das sieht auch aus wie eine Kirsche und beißt hinein und merkst, das ist nicht das Gleiche. Es ist eine andere Frucht, es ist eine Tollkirsche. Wenn du davon 10 Stück isst, bist du tot. Und das ist das, was Paulus hier uns vor Augen malt. Er malt uns eine Frucht vor Augen und sagt, hier gibt es 2 Früchte. Oder bei dem einen spricht er von Werken und das andere ist die Frucht. Und er sagt dann, offenkundig, das eine sind die Werke des Fleisches. Und das ist Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwiespacht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Das ist, und der andere Zustand, den er hier benutzt, ist der, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz, sagt Paulus. All das sind Wesenszüge Gottes, die dort beschrieben werden. Und das soll im Idealfall in Kirche anzufinden sein, wenn eben Christen im Heiligen Geist unterwegs sind. Viele Menschen vertauschen das ja, dass sie sagen, wenn eine christliche Kirche vom Heiligen Geist erfüllt wird, dann erleben wir dort Prophetie, dann erleben wir Heilung und Zeichen und Wunder und alles Mögliche. Ja, das sind die Wirkungen des Heiligen Geistes, die Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Ohne Problem, haben wir kein Problem mit, aber das ist nicht die Frucht des Heiligen Geistes. Sondern es geht um diese innere Haltung, das Wesen Gottes, das sollen wir ausstrahlen. Und darum haben wir diese Predigt oder habe ich diese Predigtreihe genannt, wenn der Geist kommt, geht Gemeinde. Und darum geht es, eben diese Neuausrichtung meines Glaubenslebens anhand von Gott, vom Wort Gottes, damit Gemeinde eine Gemeinde wird, die Jesus in seinem schönen Wesen in dieser Welt widerspiegelt. Nicht in einer pervertierten Form, dass Menschen sich von christlicher Kirche abwenden, wenn sie negative Dinge erlebt haben. Es ist völlig logisch. Und christliche Kirche muss sich fragen, was repräsentieren wir denn? Was repräsentiere ich denn mit meinem Leben? Ich kenne keinen einzigen Menschen, der sagt, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, das finde ich doof, will ich nicht. Die Früchte des Geistes, das Wesen Gottes ist anziehend. Das wünscht sich jeder. Das ist danach, haben die meisten Menschen doch Sehnsucht. Ich habe danach Sehnsucht. Und ich hoffe, dass eine Sehnsucht in euch entsteht. Gott, ja, das will ich auch. Gott, das wollen wir gemeinsam von dir erbitten, dass du das in uns als Frucht hervorbringst. Und dabei ist es wichtig, dass wir immer wieder zum Ursprung zurückgehen. Wenn man sich irgendwo in der Natur verlaufen hat und die Orientierung verloren hat, ist ja ideal, wenn man dann erstmal wieder zu dem Punkt zurückkommt, wo man noch Orientierung hatte. Und bei Gemeinde ist das Jesus selbst. Kennst du diesen Gedanken, wenn ich doch damals dabei gewesen wäre bei Jesus? Wenn ich das gesehen hätte, wie die Kranken gesund werden, wie die Dämonen ausfahren, wie die Toten auferweckt werden, dann wäre ich ganz stark im Glauben. Ich bräuchte einfach nur mehr Informationen und mehr Erfahrung. Dann wäre mein Glauben stark. Stell dir das mal vor, du könntest in so eine Zeitmaschine reinspringen und springst 2000 Jahre zurück zu Jesus und würdest jetzt bei ihm landen. Jesus, ich schaue dir jetzt zu. Und ich glaube, Jesus würde dir sagen, mein lieber Freund, ich habe was viel Besseres für dich. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Dann sagt er kurze Zeit später, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er auch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Jesus sagt also seinen Jüngern damals und uns heute, ihr braucht nicht mehr Informationen, ihr braucht nicht mehr irgendwie bessere, super Lebensumstände, sondern was ihr braucht, ist die Realität Gottes. Das, was in meinem Leben Realität war, der Geist Gottes, der mich beseelt, das braucht ihr auch. Die Wirkungen des Heiligen Geistes hatten die Jünger ja vorher schon 3 Jahre lang erlebt. Sie waren selbst von Jesus in seiner Vollmacht ausgegangen und hatten die Kranken geheilt, hatten die Dämonen ausgetrieben. Sie hatten Menschen gedient, hatten das Leben von Menschen positiv verändert. Das war alles da, die Kraftwirkung. Aber sie hatten noch nicht die Frucht des Heiligen Geistes. Es geht also nicht um die Wirkung, sondern um die Wirklichkeit Gottes. Um die Realität Gottes. Und das werden wir uns gleich noch weiter ausweiten. Was ist denn der Unterschied zwischen einem nominell religiösen Menschen und einem geisterfüllten Christen? Was ist der Unterschied zwischen einem schwachen, unreifen und einem wackeligen Christen und einem reifen, vitalen Christen? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die geistliche Realität, die Realität des Heiligen Geistes. Per Definition sind in Deutschland immer noch über 50% Menschen Mitglieder einer christlichen Kirche. Es gibt also viele Menschen in unserem Land, die noch an Gott glauben, die noch an den Himmel glauben. Aber die Frage ist, ist es eine Realität in ihrem Leben? Macht das einen Unterschied? Wer an den Himmel glaubt, der ist im Hier und Jetzt ein großzügiger Mensch. Weil er weiß, hier und jetzt muss ich nicht alles raffen und an mich ziehen, sondern ich kann großzügig sein. Ich werde meinem Schöpfer begegnen. Und er wird mich fragen, was ich mit dem getan habe. Wer an den Himmel glaubt, der hat alle Angst und alle Furcht abgelegt und kann ein fröhliches Leben leben. Du musst keine Angst vor dem Tod haben. Der Unterschied ist also nicht, dass wir die richtigen Dinge glauben und ein Glaubensbekenntnis aufsagen können. Die Frage ist, hat der Heilige Geist diese Wahrheit von Jesus in meinem und in deinem Leben verherrlicht? Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Darum geht's. Es ist ein großer Unterschied, ob man die Wahrheit in einer gewissen Weise weiß und ob sie wirklich real ist in mir. Und darum soll es gehen. Diese Wahrheiten sollen in meinem Leben und in deinem Leben real werden. Und darum geht es in dieser Predigtreihe. Diese Wahrheiten werden in der Weise real in uns, indem Gottes Wort von Jesus selbst vor unserem inneren Auge lebendig wird. Gottes Wort, wie er in der Bibel beschrieben wird, uns prägen darf, unser Inneres prägen darf. Wenn wir das zulassen mit der Bitte, Heiliger Geist, begegne mir und lass Jesus Realität in meinem Leben werden. Und dann schauen wir auf diese neun Facetten, die Paulus beschreibt, die alles unterschiedliche Perspektiven auf die eine Frucht sind, die der Heilige Geist bewirkt. Es ist nicht so, dass wir sagen können, wir haben Liebe, Freude und so weiter, aber wir wollen Sanftmut und Keuschheit wollen wir nicht. Nein, das geht nicht. Diese Frucht des Heiligen Geistes ist eins und gehört zusammen, aber wir wollen uns die genau anschauen. Es ist dein Blick in das Wesen Gottes hinein. Und dazu werden wir immer wieder Beispiele im Leben von Jesus uns anschauen und dort diese Wesenszüge Gottes konkret sehen und uns selbst davon prägen lassen. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, zu kommen und dir und mir zu zeigen, Jesus groß zu machen in unserem Leben. Und dann wirst du das auch erleben und es umsetzen können. Du wirst eine Person der Liebe, du wirst eine Person der Ausgeglichenheit und des Vertrauens. Du wirst eine Person der Furchtlosigkeit und eine Person des Opferns für andere Menschen, weil Gott in dir Gestalt gewinnt. Die Herrlichkeit Gottes verändert alles. Das ist kein Imperativ, sondern es ist Voraussetzung. Bei Paulus und bei den anderen Aposteln, da siehst du das nie, dass jemand kommt im Stile eines Drill-Sergeants und nach dem Motto, jetzt sei mal heilig, streng dich an, streng dich stark an. Der Tröster, der Beistand, der Heilige Geist arbeitet komplett anders. Bevor du nicht die Herrlichkeit und Schönheit von Jesus Christus verstanden hast, kann ich dir nicht wirklich helfen. Bevor du nicht wirklich mich kennst, will ich dich noch nicht mal nerven. Das ist nicht wichtig, dass wir uns von der Schönheit, von der Herrlichkeit, von der Reinheit Gottes prägen lassen. Und nicht aus Angst und aus einem sklavischen Geist, wir müssen jetzt und sollten jetzt, sondern wenn wir die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes wirklich verstanden haben, dann wollen wir nicht mehr sündigen, weil der Heilige Geist immer mehr Gestalt in uns gewinnt. Und wir Christen, wir können dann auch nicht hingehen und sagen, jetzt sei aber mal schön rein und heilig, hör auf, dies zu tun und jenes zu lassen. Das würden Christen niemals tun, jedenfalls keine Christen, die den Heiligen Geist als Beistand, Tröster und Ratgeber verstanden haben. Sie würden sagen, schau auf Jesus. Wenn du die Schönheit seines Wesens nicht gesehen hast, dann werde ich dich bestimmt nicht zu irgendwelchen Dingen zwingen, die du tun oder lassen sollst. Du musst ihn sehen. Und so lass uns einsteigen bei der ersten Facette, also der Liebe, die Agape. Denn der Geist Gottes kommt, geht Gemeinde in Liebe. Das ist der erste Punkt. Und damit ist diese selbstlose Liebe gemeint. Eine Liebe, die etwas Opferndes hat, wo man sagt, ich opfere mich für dich. Ich gebe das, was du brauchst, egal ob ich eine Response von dir bekomme, eine Reaktion von dir bekomme. Es kommt darauf an, dass ich das aus meinem Inneren heraus tue, weil ich die Liebe Gottes erlebt habe. Und wir wollen uns einen Text anschauen, wo das wunderbar im Leben von Jesus zum Leuchten kommt. In Johannes 13, ab Vers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er, also Jesus, auf vom Mahl, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nicht, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun die Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als der Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr nicht wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich spreche nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber es muss die Schrift erfüllt werden: Der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Denn schon jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich sende, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Ich möchte aus diesem Text heute keine Vers-für-Vers-Auslegung nehmen, sondern so nur einige Punkte beleuchten. Ich möchte da staunend vor Jesus stehen und mir mit euch diese Geschichte anschauen und eigentlich nur zwei Aspekte da so ein bisschen stärker beleuchten, damit Jesus dich und mich prägen kann. Es ist der letzte Abend, den Jesus mit seinen Jüngern hat. Und was ist das Anliegen von Jesus? Was war ihm wirklich wichtig? Wir können das in Vers 1 schon sehen. Da heißt es: Wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und dann in Vers 17 heißt es dann: Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Das ist quasi die Klammer. Auf der einen Seite, Jesus liebt seine Jünger bis ans Ende, spricht mit ihnen, erstmal setzt er ein Zeichen, spricht zu ihnen und dann sagt er: Selig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich habe euch geliebt, also liebt auch ihr. Ihr habt viele Zeichen und Wunder gesehen, ihr habt viele Lehren von mir gehört. Aber ihr habt noch nicht wirklich gesehen, wer ich bin. Und ihr seid noch nicht so geworden wie ich. Ich war vielleicht euer Meister, euer Lehrer, euer Mentor. Aber es hat euer Leben noch nicht verändert. Warum bin ich mir da so sicher? Weil Johannes hier ganz am Anfang die Situation von Judas mit einfließen lässt. Judas wird eingebettet in diese Geschichte. Johannes beschreibt diese sehr lange Geschichte, um zu zeigen, dass Jesus auch Judas begegnet. Er sagt nicht: Nee, du nicht. Ich wasche euch allen die Füße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Du Judas, nee, du nicht mehr. Nein. Wie Jesus sich eine Schürze umbindet und ein Zeichen setzt. Und er beginnt die niedrigste Tätigkeit, die man zur damaligen Zeit tun konnte. Füße waschen. Das war eine ekelige, demütigende Arbeit. Damals waren die Straßen nicht sauber und wunderbar ausgebaut. Es gab für Tiere keine Spaltenböden, wo der Kot direkt in die Grube fällt. Sondern das war alles auf der Straße. Die Straßen waren staubig und dreckig und der Müll und der Abfall lag buchstäblich auf der Straße. Und jeder trampelt da durch. Und das war eben dann auch was man an so Füßen eines Menschen dann gefunden hat. Nach jüdischer Sitte und Gebot war es also so, wenn man einen heidnischen Sklaven hatte, dann musste der mindestens diese Aufgabe tun. Ein Jude hat eigentlich nicht einem anderen die Füße gewaschen. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich finde, die von den menschlichen Körperteilen, Füße sind so ziemlich das Allerletzte. Füße sind nicht schön, finde ich. Um mir an den Füßen von anderen Menschen rumzupulen, das ist richtig ekelig. Und es ist erstaunlich, dass Johannes beschreibt, Judas war dabei. Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus weiß, ich werde heute Nacht oder morgen werde ich unglaublich gefoltert werden. Ich werde so grausam. Und er ist bei seinem Feind. Und fragt sich, was brauchst du denn? Judas, der Verräter, der in der Nacht ihn für 30 Silberstücke verraten wird. Er bekommt die gleiche Behandlung. Jesus dient auch ihm. Über Judas könnte man jetzt ganz viel sagen. Darüber könnte man eine Predigtreihe machen. Und der ist eine höchst umstrittene Person, auch in der Theologie. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, Judas nicht so sehr als das durch und durch böse Jünger abzuwerten, weil wir uns dann schön von ihm abgrenzen können, so nach dem Motto, wir hätten das niemals getan. Wir müssen uns vor Augen führen, bei Judas ist es so, er hat sich für das Böse geöffnet. Und das ist eine reale Gefahr für jeden Christen, für jeden Jünger. Wir sehen das am Beispiel von Petrus, der auch in dieser Geschichte vorkommt. An anderer Stelle hat Petrus das erlebt, dass Jesus sagte, dass er nach Jerusalem gehen wird, dass er dort sterben wird. Und dann hat Petrus ihn beiseite genommen und Jesus gesagt, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nicht. Und Jesus dreht sich auf der Stelle um und sagt zu Petrus, weiche hinter mich, Satan. Petrus hat es doch gut gemeint. Jeder, der etwas Böses, etwas Falsches, etwas Dummes tun kann, kann zum Gehilfe für böse Mächte werden. Das ist ja das, was Paulus im Galater 5 sagt. Die Werke des Fleisches, die sind auch bei euch Christen möglich. Götzendienst, Zauberei, Unreinheit und so weiter und so fort. Unzucht. Und an Judas können wir exemplarisch sehen, wie wichtig die Frucht des Geistes ist. Judas hat alles gehabt, was man braucht. Er hatte die beste Kleingruppe, den besten Prediger, das beste moralische Vorbild, den besten Leiterschaftstraining, den man in christlicher Kirche überhaupt haben kann. Er war hautnah dabei, wie Lazarus von den Toten auferweckt wurde, wie der blinde Bartimäus wieder sehen wurde, wie 5000 Männer plus Frauen und Kinder satt geworden sind mit dem Brötchen von oder mit der Frühstücksdose von einem kleinen Jungen. 5000 Leute, er war dabei. Er hat gesehen, wie der Sturm gestillt wurde. Judas hat das alles erlebt. Er wurde mit den anderen Jüngern ausgesandt. Er hat selber die Vollmacht gehabt, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Judas hat das Leben von Menschen positiv verändert. Judas hat Menschen zu Jesus geführt. Judas konnte vor Jesus stehen und sagen, habe ich nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt? Und Jesus müsste sagen, ja, hast du gemacht. Hier steht ein Mann vor uns, den Jesus liebt und den Jesus dient. Er hatte einen unglaublichen Input bekommen durch die Gemeinschaft mit Jesus und hatte auch einen unglaublichen Output gehabt. Wer von uns kann das denn so sagen? Aber er wurde kein Kind Gottes. Er hat sich für die Frucht des Heiligen Geistes verschlossen. Da waren zwar die Kraftwirkungen, aber keine Frucht. Die Frage ist also nicht, wie viel ich weiß oder was ich tue, noch nicht einmal, was ich alles für den Herrn tue, sondern ist mein eigenes Leben verändert worden durch den Heiligen Geist? Judas hatte nicht diese Frucht. Er war gierig, wie die Bibel sagt. Er hatte Vollmacht, er hatte Wissen und hatte gute Lehre, aber er hatte keine Frucht. Hast du den Mut, an dieser Stelle ehrlich zu werden und dir die Frage zu stellen, vor Gott und vielleicht vor Leuten, die dich wirklich gut kennen, hat sich mein Leben im Sinne von Galater 5 verändert? Bin ich liebevoller geworden? Hey, du bist mein Freund. Also frag nicht irgendwelche Leute, die dich sowieso kritisieren wollen. Die findest du immer, auch in Kirche. Es gibt immer Leute, die etwas zu nörgeln haben. Aber frag die Leute, die es gut mit dir meinen. Wie ist es in deinem Leben? Bist du friedlicher geworden? Das sind ernste Fragen. Und wenn du merkst, dass die Frucht des Heiligen Geistes in dir mehr entstehen soll, dann soll es dich nicht unter Druck bringen, sondern es soll dich zu Jesus führen. Zum Heiligen Geist bringen. Der bringt das in deinem Leben hervor. Indem wir mit Jesus Gemeinschaft haben. Indem wir mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben. Und sagen, Geist Gottes, ich schaffe es nicht. Aber du liebst diesen Menschen. Jesus hat hier seinen Feind vor Augen. Und später am Kreuz betet er für die Leute, die ihm die Nägel durch die Handwurzeln gerammt haben. Und sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da ist noch viel Luft nach oben in meinem Herzen, habe ich mir gedacht, als ich mir diese Frage stelle. Aber es soll mich nicht verzweifeln, sondern es soll mich in die Gegenwart Gottes treiben. Ich möchte diese Erfahrung mit Gott machen. Ich möchte die Realität Gottes in meinem Leben. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass wir diese Realität Gottes als Gemeinde miteinander neu erleben. Dass wir einander die Füße waschen können. Das ist eine Haltung. Wenn wir uns das Füßewaschen nochmal genauer anschauen, das ist ein weiterer Punkt. Meine Überzeugung ist, dass Jesus am letzten Abend ein für alle Mal zeigen wollte, was Liebe ist, indem er seinen Jüngern die Füße wäscht. Wenn wir dieses Bild verstehen und unser Herz aufnehmen und uns davon prägen lassen, Jesus wäscht die Füße seiner Jünger. Das wird unser Leben verändern. Das wird unsere Gemeinde verändern. Das wird die Art und Weise verändern, wie wir in diese Welt hinausgehen. Wie wir miteinander umgehen. Von allen möglichen Zeichenhandlungen wählte er gerade diese aus. Liebe ist, dem anderen die Füße zu waschen. Ich sehe die Not und die Bedürfnisse des anderen. Auch wenn ich weiß, dass es die letzte Nacht in Freiheit ist. Die Füße waren schmutzig. Sie waren vielleicht sogar blutig. Auf jeden Fall waren sie dreckig. Und Jesus wäscht hier etwas rein. Das ist nicht die Form von Gleichgültigkeit, so nach dem Motto, ach, deine Füße, die stinken, aber ich sag dir mal lieber nichts. Ich schaue da so generös drüber hinweg und denk mir einfach meinen Teil. Jesus zeigt dir, ich mach mich dreckig, damit du sauber wirst. Das ist das, was er ein paar Tage später im wahrsten Sinne des Wortes tun wird. Er lädt sich den ganzen Dreck dieser Welt auf sein Leib, damit wir rein sein können vor ihm. Damit wir miteinander essen und trinken können. Damit wir das Mahl Gottes miteinander feiern können. Dass der Gestank dieser Welt, dass der Gestank der Straße von uns genommen wird. Immer wieder neu. Echte Liebe hat einen Blick auf die Realität. Sie sagt, ja, die Füße sind dreckig, aber sie hat auch eine Vision von, diese Füße können auch sauber sein. So stelle ich es mir vor, dass Christus uns anschaut und sagt, ja, Jan, ja, lieber Bruder, liebe Schwester, ja, liebe Gemeinde, es ist Realität, da ist Dreck. Aber kommt mit diesem Dreck zu mir. Ich bin in der Lage, euch zu dienen, euch reinzumachen. Liebe schaut nicht weg, sondern Liebe schaut hin und hilft. Es kann sogar sein, dass Liebe richtig zornig wird. Zorn ist nämlich nicht das Gegenteil von Liebe, sondern die Kehrseite der gleichen Medaille. Ich habe zum Beispiel als kleiner Junge meinem Opa gegen Schienbein getreten. Meine Mutter hat gesagt, das machst du nicht nochmal, sonst kriegst du eine Strafe. Als kleiner Junge habe ich es natürlich ausprobiert. Ich habe meinem Opa wieder vor Schienbein getreten. Und dann habe ich eine Strafe bekommen. Meine Mutter war richtig zornig. Sie hat mich bestraft. Weil sie mich nicht liebt? Nein, im Gegenteil. Sie liebt mich. Sie möchte nicht, dass ihr Junge so ein verzogener Typ wird, der durch die Straße rennt und alten Opas vor Schienbein tritt. Und außerdem war der Mann, den ich da getreten habe, ihr geliebter Vater. Ich habe ein schönes Zitat gelesen. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Hass ist das Gegenteil. Und die höchste Form von Hass ist Gleichgültigkeit. Das ist mir scheißegal, wie es dir geht. Du kannst mir mal den Puckel runterrutschen. Wie es dir geht, interessiert mich nicht mehr. Verreck doch. Das ist die schlimmste Form von Hass. Liebe fragt, wie geht es dir, auch wenn du mein Feind bist? Wie kann ich dein Leben reich machen? Wie kann ich dir helfen, dass du wachsen kannst? Füße waschen ist ein Dienst. Wie können wir zu dieser Liebe kommen? Wie können wir das kultivieren? Eine sehr herausfordernde und erstaunliche Situation ist einige Verse später, auch im Kapitel 13 vom Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn man diese beiden Texte mal miteinander kombiniert, dann wird es sehr, sehr krass. Das ist genau das, was in unserem Predigttext durch die Zeichen der Fußwaschung angedeutet wird. Was können wir also lernen? Füße waschen ist kein emotional angenehmes oder anregendes Ereignis. Es ist eine dreckige Angelegenheit. Du musst kein gutes Gefühl haben. Es muss sich nicht notwendigerweise schön anfühlen. Du gehst einfach hin zu deinem Nächsten und dienst ihm. Aber sei vorsichtig, dass du nicht bei den tollen und attraktiven Menschen anfängst, ihnen zu dienen und im Hinterkopf hast, was können sie mir vielleicht zurückgeben? Das ist eine ganz große Gefahr, dass man den Leuten dient, von denen man innerlich vielleicht doch etwas erwartet. Sondern Jesus geht hier zu dem und wäscht ihm die Füße, der ihn verraten wird, ein paar Stunden später. Und zeigt ihm diese Liebe. Wasch Füße. Kümmere dich um Menschen in deinem Umfeld. Und das ist ganz praktisch. Und hab dabei die goldene Regel im Kopf. Das ist aus meiner Sicht die beste Form, sich vorzustellen und sich die Frage zu stellen, was kann ich tun, um zu lieben? Ganz praktisch. Johannes 7, Vers 12. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Jeder Royal Ranger vor den Fernsehern, vor den Monitoren wird jetzt innerlich jubilieren, weil es der Wahlspruch der Royal Ranger unserer Pfadfinderarbeit ist. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Hier geht es um Handeln, um Kooperation mit dem Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Es geht um Wandeln, wie Paulus es in Galater sagt, unterwegs sein mit dem Begleiter, unserem Tröster, unserem Seelsorger. Er hilft uns, er ist Teil der Dreieinigkeit, der jetzt und hier wirksam in deinem und in meinem Leben ist. Also, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, wenn du an seiner Stelle wärst, wie würdest du behandelt werden wollen? Möchtest du, dass so über dich gesprochen wird? Möchtest du, dass so mit dir umgegangen wird? Wir sollen uns gegenseitig so lieben, wie Christus uns geliebt hat. Und das ist nur einzig und allein durch den Heiligen Geist möglich. Das heißt nicht, dass wir alle einer Meinung sein müssen. Das war bei den Jüngern nicht so und das war in der Kirchengeschichte danach auch nie so. Es ist nicht ein Einheitsbrei, sondern eine Haltung. Deine Haltung und meine Haltung. Die Haltung der Liebe. Wo ich sage, ich suche dein Bestes. Ich versuche, dir die Füße zu waschen. Es heißt auch nicht, dass wir einfach alles tolerieren und darüber hinweggehen. Wir sind aufgefordert, für Gerechtigkeit einzustehen als Christen. Und auch zu sagen, hier ist eine Grenze. Aber der Mensch, auch der böse Mensch, ist ein von Gott geliebter Mensch. Und er hat eine Würde. Liebe heißt eben nicht wegschauen. Es geht um diese innere Haltung, dieses Wandeln mit dem Heiligen Geist in der Haltung, ich bin geliebt und ich liebe dich als Mensch, egal ob als Freund oder als Feind. Und zum Schluss möchte ich einfach euch eine Geschichte aus der Kirchengeschichte mitgeben. Das ist die Geschichte von Dirk Willems, der 1569 als Wiedertäufer in den Niederlanden hingerichtet wurde. Er wurde in Asperen in den Niederlanden geboren und hat als junger Mensch die Gläubigentaufe empfangen. Und als das rauskam, sollte er zum Tode verurteilt werden, er sollte eingekerkert werden. Und seine Häscher kamen zu seinem Haus und in großer Eile hat er das Haus verlassen durch die Hintertür und lief um sein Leben. Es war Winter zu der Zeit und es gelang ihm, und er kam an einen Kanal, Holland ist ja durchzogen von Kanälen, und er kam an so einen Kanal, der mit Eis bedeckt war. Und die Beamten, die ihn einfangen wollten, die kamen immer näher. Was sollte er tun? Er nahm all seinen Mut zusammen und trat auf das Eis. Das Risiko lohnte sich und er erreichte die andere Seite. Er floh vor den Beamten. Und was hat er sich wohl gedacht? Was hat er dabei wohl gedacht? Oh Mann, ich werde das vielleicht nicht schaffen, wenn die mich verbrennen. Ich werde das vielleicht nicht schaffen, an Jesus treu zu bleiben. Ich werde das nicht aushalten, wenn die mich umbringen werden. Ich weiß nicht, ob mein Glaube stark genug ist. Und einer der Verfolger folgt ihm auf das Eis. Und er brach ein. Und er schreit um sein Leben. Hilfe, ich ertrinke, ich ertrinke. Das Wasser war eisig kalt und der Mann wäre garantiert darin umgekommen. Aber Dirk konnte nicht anders. Er drehte sich um, rannte wieder auf das Eis und half dem Mann, der ihn verfolgte, aus dem Wasser heraus und rettete sein Leben. Dirk Willems hätte sagen können, Gott hat ihn bestraft. Ha, verreck doch, du doofes, was weiß ich was. Hier ertrinkt aber ein Mensch, der Böses tut, der mein Leben bedroht und der das später auch tun wird. Der Mensch ist aber trotzdem von Gott geliebt und wertvoll. Wenn der Geist kommt, geht Gemeinde in Liebe. Und dieser Mann war erfüllt von der Liebe Gottes. Als die Leute dann gekommen sind und haben sie ihn trotzdem verbrannt. Trotzdem ist er der Märtyrer, weil das Gesetz das erfordert hat. Und sie haben gesagt, du musst auf dem Scheiterhaufen sterben. Und diese Geschichte, die malt mir vor Augen. Was für eine Kraft der Liebe ist es, die noch dem Menschen, der mir das Leben nehmen will, das Leben rettet. Das ist Kirchengeschichte. Menschen, die vom Heiligen Geist beseelt waren. Was können wir bewegen in dieser Stadt? Was können wir bewegen in unseren Familien? Was können wir bewegen in unserer Gemeinde? Was können wir bewegen an unseren Arbeitsstellen, wenn wir diese Haltung haben? Ich liebe dich, mein lieber Kollege. Ich finde nicht alles gut, was du sagst oder tust, aber ich liebe dich. In der Weise, dass ich mir die Frage stelle, was kann ich dafür tun, um dir die Füße zu waschen? Im übertragenen Sinn. Wie kann ich dir dienen? Was kann ich dafür tun? Ich bitte das Lobpreisteam, schon mal jetzt nach vorne zu kommen. Wir wollen uns jetzt im Gebet aufmachen. Und ich lade euch ein, an den Monitoren, an den Orten, wo ihr jetzt gerade seid, aufzustehen innerlich. Und dieses Lied, was wir jetzt miteinander singen wollen, zu Gott zu singen. Es ist ein Gebet, wo man das zum Ausdruck bringt. Diese Begegnung mit der Liebe Gottes. Und dass wir das in unserem Leben erfahren, miteinander als Gemeinde. Dass das nicht einfach nur etwas ist, was die anderen haben, sondern dass das Gottes Realität auch in meinem Leben Realität wird. Lasst uns miteinander zusammen beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass die Liebe Gottes so real für mich wird, dass ich selbst aus dieser Liebe heraus leben kann. Dass wir als Gemeinde so in dieser Liebe unterwegs sein können, dass die Menschen um uns herum erkennen, dass wir deine Jünger sind, Jesus. Dass dieses Umdenken, dass dieses Vergeben, dass diese Gnade, diese Neuausrichtung in unserem Leben immer wieder neue Realität wird. Dass wir im Geist aufstehen und auf die Füße gestellt werden, wie es in Hesekiel 2 hieß. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. In neuer Hoffnung, in neuer Kraft, in neuer Liebe. Dass das in unserem Leben Realität wird. In unserem persönlichen Leben, in dem Leben unserer Gemeinde, im Leben dieser Stadt, wo viele Menschen noch vor Gott gesucht werden. Lass uns mit hineingehen in dieses Lied, ich lasse mich fallen und lass das zu unserem gemeinsamen Gebet machen. Amen.